Guten Morgen. Können wir die erste Folie gleich auflegen? Das Thema heute, wie schon gesagt, ist: Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich mich investiere. Und ich möchte mit euch den Predigttext vorlesen und bitte euch, dazu aufzustehen, weil es um das Wort Gottes geht. Der Predigttext heute ist 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Soweit das Wort. Ich möchte gern zu Anfang auch nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, das wir haben dürfen, dass wir darin lesen und daraus lernen dürfen. Danke für die Gemeinde, Herr, in der wir alle zusammenstehen dürfen als dein Leib in deinem Namen, um von dir zu lernen. Und ich möchte dich bitten, Herr, sprich du heute zu uns allen, berühre du unsere Herzen und zeig uns, was du von uns willst heute und für den Rest der Woche und für den Rest unseres Lebens. Gepriesen sei dein Name. Amen. Die Predigt heute hat einen ganz großen Vorzug zu den letzten beiden Predigten. Der Lernvers ist deutlich kürzer. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Und viele von euch haben es jetzt nicht gesehen, aber ich habe schon auswendig gesprochen. Also ihr könnt das auch. Wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Es gibt kein größeres Geschenk, das ein Mensch erhalten kann, als die Rettung durch Jesus Christus. Und es kann keinen größeren Erfolg für einen Christen geben, als dass er daran beteiligt sein darf, dass Jesus einen weiteren Mensch rettet. Das ist eine gewaltige Ehre. Und Paulus hat genau das gelebt. Er ist allen alles geworden, damit er auf alle Weise etliche rette. Zu den Thessalonichern sagt Paulus, im 1. Thessalonicher, glaube ich, dass sie die Krone seines Ruhms sind und dem seiner Mitstreiter. Und das ist nicht nur bei den Thessalonichern so, sondern bei allen. Denn Paulus hatte den ganz klaren Auftrag von Gott, Menschen zu Christus zu führen und damit zur Rettung. Und für uns ist heute dabei dieser Leitvers essentiell: Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Paulus hat sich für die Menschen um ihn herum aufs Äußerste investiert, um sie zu retten, um möglichst viele zu retten. Und das ist ja absolut naheliegend eigentlich. Denn wenn wir darüber nachdenken, wie gewaltig und wie großartig und wie herrlich, ja wie ungewöhnlich und umwerfend diese Nachricht, die wir zu verkündigen haben, eigentlich ist, dann ist ein dahingehendes Investieren in die Menschen um uns herum eigentlich die logische Schlussfolgerung. Und ich möchte an der Stelle aber einen Einwand bringen, denn in manchen Lebensphasen frage ich mich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich bin schon lange Christ und fühle mich oft nicht danach, mich in meine Mitmenschen zu investieren. Ich fühle mich nicht oft danach, zu evangelisieren. Vielleicht kommt auch ein anderer Einwand. Ich gehe jetzt mal von diesem Einwand aus. Und ich könnte jetzt von diesem Einwand ausgehen und dann sagen, dass ein solcher Christ ja ein schlechter Christ sei. Denn er verachtet das Werk unseres Herrn. Er missachtet die Rettung und die Großartigkeit dieses Evangeliums. Er will Jesus nicht bezeugen. Und die Notwendigkeit der Rettung anderer ist ihm nicht wichtig. und so weiter. Ich könnte immer weiter aufzählen. Aber stimmt das? Vielleicht mag es bei dem einen oder anderen stimmen. Aber ich denke, dass vielmehr ein anderes Problem zugrunde liegt. Es fehlt an der Grundinvestition, nämlich die Investition in Gott. Über die Investition in unsere Freunde geht es dann in den Hauskreisen tatsächlich. Heute will ich viel mehr über die notwendige Grundinvestition sprechen, die wir brauchen. Entschuldigung. Wer von euch hat schon mal ein Glas Bier eingeschenkt? Gut, sind doch einige, dann geht das Beispiel nicht ganz flöten. Ich habe beim Einschenken schon ein paar Mal den Fehler gemacht, das Glas aufrecht zu halten und dabei das Bier hineinzukippen. Und das Resultat eines so stümperhaften Einschenkens ist meistens eine gewaltige Schaumkrone und ein bisschen Bier. Der Schaum kann dabei übers Glas hinauslaufen, schaut vielleicht nett aus, aber man hat eigentlich keine Freude an dem Ergebnis. Man will ja eigentlich das gute Bier trinken und nicht nur den Schaum schlürfen. Mit vielen von uns Christen scheint es mir heute oft ähnlich. Wir sind die Gläser und bei der Wiedergeburt werden wir vom Geist Gottes und seiner Freude erfüllt. Und die Freude über die Wiedergeburt und unsere gewaltige Rettung, die schäumt hoch und auf und über und wir erzählen es jedem und nach kurzer Zeit flaut's ab. Der Schaum vergeht und es bleibt nur noch die Substanz. Es bleibt die Substanz, die uns zu Beginn entflammte und die reicht, um uns beim Herrn zu halten. Aber es reicht oft nicht mehr, um uns dahingehend zu motivieren, weiterzuerzählen. Wie rettet man ein schlecht eingeschenktes Bier? Indem man geduldig, der Flo lacht wahrscheinlich aus Erfahrung, indem man geduldig immer wieder Bier nachschenkt. Während der Schaum langsam absinkt, nimmt das Bier weiter zu. Und das kann mitunter recht mühsam sein, vor allem wenn man schon einen richtigen Bierdurst hat. Mit dem Glauben verhält es sich ebenso. Wie können wir vermeiden, dass wir Christen ohne Feuer werden? Indem wir uns regelmäßig mit Gott nachfüllen. Im Gebet, in der Bibel und in der Gemeinschaft der Gemeinde. Und das kann mitunter recht mühsam sein. Das kann mitunter sogar außergewöhnlich anstrengend sein. Wir Christen stehen niemals eingepackt in geistlicher Watte, von Gott beschützt vor allen feindlichen Einflüssen und es kommt sowieso alles, wie wir gerade wollen. Nein, wir sind den Angriffen des Feindes immer wieder ausgesetzt. Niemals hoffnungslos und niemals alleine. Aber der Feind möchte nicht, dass wir uns mit Jesus beschäftigen. Er möchte, dass wir bei diesem Lackerl zufrieden sind, das in uns ist. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso verfolgte Christen, die jeden Tag mit dem Tod oder anderem rechnen müssen, oft so viel mehr für Christus brennen, obwohl sie ja jederzeit umgebracht werden können? Weil sie jederzeit in Christus bleiben und seine Nähe mit aller Kraft suchen, weil sie nur in ihm die Kraft finden. Und wieso tun wir es nicht? Weil wir Christen in einer äußerlich friedlichen Konsum- und Beschäftigungsgesellschaft sind. Ein wenig pauschalisiert, aber ihr könnt ja das, was für euch wertvoll ist, rausnehmen. Wir haben nicht weniger Verfolgung geistlich als die Christen in den mehr verfolgten Ländern. Die unsichtbare Welt kämpft hier genauso heftig. Aber wir leben in scheinbarem Frieden und wir leben in einer Umgebung, die uns mit allem Möglichen füllen und betäuben kann. Wir können uns nonstop mit irgendwas beschallen oder füllen oder uns irgendwas aussetzen und das kann sogar was Sinnvolles sein. Aber sobald dieses Etwas Gott verdrängt, wird es zur Sünde. Es gibt momentan eine Unmenge an christlicher Podcasts. Man kann zig Predigten online hören oder ein bisschen weltlicher betrachtet. Wir können Filme schauen, im Internet surfen, Bücher lesen. Die Arbeit kann uns enorm erfüllen. Freunde, Hobbys, Werbung, Shoppen, Einkaufen, die Familie und auch die Gemeinde. Alles ist potenziell schädlich für uns als Christen, sogar die Gemeinde, wenn wir keine Zeit mehr haben, um uns damit mit Gott zu füllen. Die Gemeinde ist ein Sonderfall, weil grundsätzlich in der Gemeinde wir uns mit dem Leib auseinandersetzen, wir uns mit Gott auseinandersetzen. Aber wir können uns so sehr in die Arbeit stürzen, dass wir die Gemeinde selbst nicht mehr als solche annehmen. Wenn wir keine Zeit mehr haben, um uns mit Gott zu füllen, woraus soll die Kraft kommen? Woraus sollen wir geistlich Kraft schöpfen? Ja, woher sollen wir die Motivation haben, Jesus zu verkündigen, wenn wir nicht bei Jesus bleiben? Wir müssen unbedingt Zeit mit Gott verbringen. Unbedingt. Es gibt für einen Christen keine wichtigere Zeitbeschäftigung, als sich mit Gott zu beschäftigen. Nichts Wichtigeres. Wir leben als Christen in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wir sollten uns auch nicht mit ihr füllen, sondern mit Jesus Christus. Paulus sagt in 2. Korinther 10, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Obwohl wir als Menschen dieser Welt in dieser Welt leben, kämpfen und leben wir nicht mit den gleichen Mitteln. Ja, unsere Waffen, so schreibt Paulus weiter, sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen und so weiter. Paulus sagt das hier zwar im Zusammenhang mit einer notwendigen Gemeindeermahnung, aber wie viel mehr ist die Kraft Gottes nicht da, gegenwärtig und notwendig, wo wir ihn weitergeben wollen? Und wie wenig werden wir für Gott vollbringen, wenn wir uns mit allem anderen füllen außer Gott? Um in der gleichen Freude und Kraft des anfänglichen Glaubens zu bleiben und mit derselben Liebe und mit derselben Intensität zu verkünden und in das Evangelium investieren zu können, müssen wir konstant in Jesus bei Gott bleiben. Wir müssen bei der Quelle der Kraft bleiben, die uns überhaupt die Möglichkeiten schenkt. Denn die Kraft, in und aus der wir leben, das ist Gottes Geist, mit dem wir versiegelt sind. Und wir werden in der Bibel dazu aufgefordert, diesen Geist nicht zu trüben. Ja, wer ist denn die Quelle des Lebens? Jesus. Er ist eine Quelle, die niemals versiegt. Und es ist fast traurig, dass wir, und ich schließe mich da absolut mit ein, es ist fast traurig, dass wir uns so oft von dieser Quelle wegwenden und uns anderen versiegenden und nicht wertvollen Quellen zuwenden. Es gibt keinen besseren Ort, um Kraft zu tanken, als unseren Erlöser Jesus Christus. Und deswegen müssen wir vor allem uns zuerst in Gott investieren, bevor wir überhaupt daran denken können, in den Nächsten investieren zu wollen. Und zwar in den Dreieinen, den Herrlichen, den ewigen Gott. Und ich finde, das haben wir letzte Woche sehr eindrücklich als Zeugnis miterlebt, als der Gerhard gepredigt hat und einen Satz, den viele Christen eher nonchalant von sich geben, nicht mal aussprechen konnte, weil er so überwältigt war von der Kraft des Geistes, die in ihm wirkte. Das war für mich wirklich ein gewaltiges Zeugnis, das auch mich überführt hat. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Grund, wieso wir zuerst in Gott investieren sollten, bevor wir anfangen, in den Nächsten zu investieren. Als ich mich in Anne verliebte, da war mein erstes Ziel, sie besser kennenzulernen. Ich glaube, jeder, der schon mal verliebt war, wird dieses Gefühl teilen. Und es dauerte dann nicht lange, dass wir uns deutlich näher kamen und ich wollte meinem Vater unbedingt von ihr erzählen. Ich habe immer wieder mit ihm gesprochen, auch mit meiner Mutter natürlich, aber ich rede dann meistens mit meinem Vater. Und dabei merkte ich bald, dass ich Anne halt doch noch nicht so kannte, wie ich es gerne hätte. Das heißt, noch mehr Gespräche, noch mehr kennenlernen. Jetzt, nach bald 5 Jahren Ehe, ist großzügig aufgerundet, sind noch ein paar Monate, rede ich immer noch gern über meine Frau mit Freunden und Arbeitskollegen. Und es kommen trotzdem immer wieder Fragen, wo ich kurz stutzen muss und nachdenke, ist es immer noch so? Weiß ich das wirklich? Und wenn ich dann tatsächlich antworten muss, das weiß ich jetzt gar nicht, dann ernte ich berechtigt ein Lächeln oder irgendeinen bissigen Kommentar. Jeder Eheberater wird sagen, dass wir unseren Partner immer und immer weiter kennenlernen müssen, auch über die Jahrzehnte hinweg. Und das geht nur, indem ich mich in ihn oder in sie, in meinem Fall in sie, investiere. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern mein Leben lang und intensiv. Aber bei Gott ist das auch nicht der Fall. Da habe ich schon oft gehört und ich staune jedes Mal wieder darüber, dass es heißt, ein paar Verse pro Tag in der Bibel lesen, das reicht schon. Oder bet halt mal ein bisschen, es geht ja mehr um die Beziehung, nicht um das, was du vor Gott tust. Oder wichtiger ist doch vielmehr dein Glaube, als wie viel Zeit du mit Gott verbringst. Der Satz ist ja völlig paradox. Oder auch, die Gemeinde ist mir nicht so wichtig. Wichtiger ist mir meine persönliche Zeit mit Gott. Auf den letzten Satz stellt sich dann mir gleich die Frage, wie man Gott kennenlernen möchte, wenn man seinen Leib meidet. Es reicht uns oft das simple Wissen über die Rettung des Glaubens durch Jesus vor unseren Sünden und wir gehen los und erzählen weiter. Und das ist auch richtig so. Wir sollen weitererzählen und wir sollen viel weitererzählen. Aber wir können unseren Erlöser Jesus Christus nicht wirklich verkünden, wenn wir ihn nicht kennen. Und ich sage nicht, dass wir jetzt erstmal alle ein Theologiestudium absolvieren müssen, bevor wir mit unseren Freunden über Jesus reden dürfen. Nein, wir dürfen alle jetzt auch schon. Aber es ist wichtig, dass wir Jesus kennenlernen. Wenn ich meine Frau beschreibe, so wie ich sie kennengelernt habe, dann kommt ungefähr Folgendes zutage. Sie ist sehr bezaubernd, sie ist wunderschön, sie hat funkelnde blaue Augen, sie hat ein strahlendes Lächeln und man sieht da ihre schönen Grübchen, wenn sie einen anstrahlt. Sie ist zu jedem Blödsinn bereit und sie ist eine sehr gute Zuhörerin und für ihr junges Alter schon sehr reif, sowohl persönlich als auch im Glauben. Das hätte ich damals gesagt, das sage ich immer noch, trifft immer noch zu, aber es reicht absolut nicht aus, um meine Frau in ihrer ganzen Persönlichkeit zu beschreiben. Und wenn keiner von euch meine Frau kennt und ich schicke euch jetzt los, Graz und Graz Umgebung, meine Frau mit dieser Beschreibung zu suchen, ihr werdet sie nicht finden. An der geistliche Teil ist vielleicht ein Hinweis, aber grundsätzlich. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wir machen uns sehr leicht schuldig, einen falschen Christus zu verkündigen, der nicht der Jesus der Bibel ist. Denn die Welt um uns herum und vor allem hier in Österreich ist bis zum Rand gefüllt mit verschiedenen Jesusbildern und Vorstellungen. Es geht eben nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich den Namen Jesus. Natürlich, in einem Namen sind wir alle erlöst und gerettet. Aber die Bezeichnung Jesus ist nicht der erlösende Faktor. Allein der Name, losgelöst von der Person Jesus Christus, reicht nicht. In 2. Korinther 11, Vers 4 spricht Paulus davon, dass auch andere Jesus verkündet werden. Jesus ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Er ist gestorben und auferstanden. Und da ist noch viel, viel, viel mehr. Allein dieser eine Satz an Beschreibung, der reicht, um mit vielen Irrlehren auch konform zu gehen. Jesus ist das Wort Gottes. Und ihn kennenzulernen bedeutet, das Wort Gottes kennenzulernen, innigst. Es geht nicht um eine metaphysische Beziehung auf Gefühlsbasis. Ich kann nicht neben meiner Frau herleben und dann sagen, ich kenne sie. Jesus ist real, er ist kein Gefühl. Simon sprach vorletzte Woche davon, dass wir eine Überzeugung haben. Und diese bestand aus vielen Aspekten und ein Teilaspekt war das Wissen. Nicht der Hauptaspekt, aber ein notwendiger Aspekt. Und sicher kommt noch vieles mit rein in das Kennenlernen von Jesus. Aber bei der Schrift müssen wir beginnen. Mir geht es nicht darum, dass wir alle die größten Theologen werden und einander und den Gegenüber und vor allem den Nichtchristen mit Wissen erschlagen können. Darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht darum, ob ihr Hermeneutik buchstabieren könnt oder Doxologie, was auch immer es dafür Begriffe gibt. Aber wir sollten doch zu einer Reife durchdringen, die ein fundiertes Evangelisieren erst möglich macht. Der Autor des Hebräerbriefs klagt seine Leser damit an, dass sie der Zeit nach schon alle Lehrer sein sollten, aber sie müssen immer und immer wieder zu den Anfangsgründen zurück. Wir verkündigen Jesus zwar, aber oft ohne Substanz. In Kolosser steht, dass Jesus das Ebenbild des lebendigen Gottes ist. Wenn wir Jesus jedoch nicht wirklich kennen, dann verkündigen wir bestenfalls das Abziehbild des lebendigen Gottes und schlimmstenfalls einen falschen Jesus. Ich hacke nicht deswegen so darum, weil ich euch Unwissen vorwerfen möchte oder dass ihr Jesus nicht ernst nehmt in eurem Glauben. Euer Glaubensstand ist eine Sache zwischen euch und Jesus und ich weiß es nicht. Ich hacke aber darauf so herum, weil es unglaublich wichtig ist und wir diese Wichtigkeit in der heutigen Zeit enorm vernachlässigen. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der es unglaublich viele falsche Christusse und viele falsche Glaubensbilder gibt. Und ohne das richtige Fundament können wir den Menschen, die uns zuhören, zum falschen Jesus führen. Und nicht beabsichtigt. Überhaupt nicht. Gerade im Katholizismus sind so viele verankert, die eigentlich Jesus nicht wirklich kennen. Sicher sind dort auch wiedergeborene Christen. Aber der Katholizismus hat so viel andere Lehren und Sakramente und Dinge, die von Gott wegführen. Ja, und wenn wir dann nicht weiterkommen, als Jesus ist für uns gestorben und hat uns gerettet, dann werden wir den Gegenüber nicht zu Jesus führen können. Natürlich liegt es schlussendlich in der Hand Gottes. Und Gott ist Herr über allen und auch über die Herzen der Gegenüber. Er kann immer alles retten. Aber die Apostel hielten es bereits zu ihren Lebzeiten, das war nur wenige Jahre, nachdem Jesus weg war, bereits da hielten sie es für notwendig, gegen vielfache falsche Christusse zu warnen und vorzugehen. Und wir sollten da 2000 Jahre später nicht naiv sein. Jesus Christus ist das Wort Gottes und damit der gesamte Ratschluss. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 4 bis 5, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist bezugnehmend auf den ersten Punkt, dass die Kraft, die wir brauchen, aus Christus kommt. Und was sagt Jesus noch? Auf die Frage, wo sein Vater ist, antwortet er, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Paulus schreibt in unserer zentralen Bibelstelle heute, dass er allen alles geworden ist. Den Juden wie ein Jude, denen unter dem Gesetz wie unter dem Gesetz, denen ohne Gesetz wie ohne Gesetz. Und dann schreibt er, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Er ist allen alles geworden, aber so als ob. Denn Paulus ist es wichtig, obwohl er sich voll investiert, dass die Erkenntnis und der Gehorsam gegenüber Gott die Grundlage bilden. Und er schreibt dazu an Timotheus, ihr könnt es gern nachlesen oder mitlesen, 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Unser Zeugnis für Christus ist so viel wert, wie wir ihn kennen und in seiner Lehre bleiben. Und natürlich, ich muss dazu sagen und ich möchte dazu sagen, über all dem steht immer noch die Gnade Gottes. Auch wenn wir nicht viel wissen, kann Jesus uns verwenden, um Menschen zu ihm zu führen. Es geht schlussendlich nicht um das Wissen, sondern um Jesus Christus und seine Gnade durch den Geist. Aber bedenkt, dass wir einen Herrn verkündigen in einer Zeit, wo es viele Jesus gibt. Wir haben immer viele Ideen und viele Pläne, wie wir Menschen zu Gott führen können. Aber sein Wort ist genug. In ihm ist alles enthalten. Letzte Woche haben wir gehört, dass es uns als Christen entspricht, von Jesus weiterzuerzählen. Und da gibt es ganz viele Methoden, nämlich auch das, wie es uns entspricht. Aber ohne das geistliche Fundament sind diese Methoden nicht viel wert. Das Gleichnis mit den Talenten. Auch der Dritte hatte ein Talent, aber hat nichts daraus gemacht. Das Fundament hat gefehlt. Letzte Woche haben wir das schön an Petrus erkennen dürfen, wie er daran gewachsen ist. Wisst ihr, wie viel gewaltige Herrlichkeit und Wahrheit in diesem Buch ist? Ist euch das bewusst? Mir nicht. Wisst ihr, wie viele thematische Anknüpfungspunkte uns Jesus gibt, wenn wir ihn nur ausreichend kennen? Die Bibel ist so vielfältig, dass jeder Einzelne in diesem Raum und jeder einzelne Nichtchrist mit seinem charakterlichen Schwerpunkt Anschluss finden kann. Jeder. Denn es ist Gottes Wort, es ist die Quintessenz von Jesus. Und damit komme ich zum letzten Punkt von heute. Nämlich Investition in meine Freunde, bevor ich mich in meine Freunde investiere. Die Bibel wird oft als altbacken und verstaubt gesehen. Sie ist gut, um als Christ von Gott zu lernen oder Jesus besser kennenzulernen. Sie ist für die Gemeinde und für uns persönlich. Und es gibt vielleicht ein paar Verse und Stellen, die man auf Grußkarten gut weitergeben kann. Natürlich ist das jetzt sehr überspitzt ausgedrückt. Aber stimmt es nicht, dass wir uns schwer tun, unserem Gegenüber aus der Bibel zu erzählen und ihnen die Wahrheiten zu vermitteln? Also ich tue mir da oft ungeheuer schwer. Ich kann nicht hingehen und sagen, ja, aber in der Bibel steht. Das soll nicht verurteilend sein, denn die Bibel scheint mit ihren Ideen und ihrer Sprache oft so gar nicht in unsere Zeit zu passen. Und wenn wir unseren Freunden einen Abschnitt vorlesen würden aus der Bibel, selbst wenn wir eine einfache Übertragung nehmen, dann bleibt am Ende doch noch recht viel Unverständnis, vor allem wenn wir aus dem Alten Testament lesen. Und da hilft es auch nicht, wenn es immer wieder heißt, die Bibel sei top aktuell. Denn ehrlich, sie mag aktuell sein, aber verstehen tut sie kaum ein Nichtchrist heutzutage. Und an der Stelle möchte ich uns alle ermutigen, doch an der Aktualität auch für Nichtchristen festzuhalten. Denn die Bibel ist absolut vielfältig und in ihrer Tiefe in der Lage, jeden Menschen anzusprechen. Es wäre nicht Gottes Wort, wenn es nicht so wäre. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch die Bibel durch intensive Zeit mit Gott und mit dem Studium von ihm in euer Herz schreiben lasst, dass sie euch wirklich verinnerlicht ist, dann werdet ihr immer eine Möglichkeit finden, anhand der Bibel in Gesprächen anzuknüpfen. Das setzt drei Dinge voraus. Erstens die Investition in Gott, um allein aus seiner Kraft zu leben. Das war der erste Punkt heute. Zweitens die Investition in Gott, um ihn, um Jesus kennenzulernen und somit auch den Richtigen zu verkündigen und vor allem ihn in seiner Tiefe zu kennen. Das war der zweite Punkt von heute. Und drittens, sich in unsere Freunde, in ihr Weltbild und in ihr Denken zu investieren. Es ist schön und gut, wenn wir uns in unsere Freunde investieren, um sie als Evangelisationsobjekte zu sehen, Möglichkeiten für Gespräche zu eröffnen. Aber wenn ich nicht weiß, wie sie ticken, was sie denken, wo ihre Sehnsüchte sind, was sie sich erhoffen, dann fällt es schwer, Jesus so zu verkündigen, wie Jesus zu uns gekommen ist, nämlich als persönlicher Retter. Eigentlich wollen wir doch zeigen, dass unser Retter, unser Gott, das Ende und die Erfüllung aller Sehnsüchte ist in seiner Rettung von unserer Sündennot. Wenn Jesus zu den Menschen sprach, und das fällt vor allem im Johannesevangelium auf, dann antwortete er oft nicht auf das, was sie sagten, sondern auf das, was sie in ihrem Herzen dachten. Und das tut er auch heute noch. Wir können also gewiss sein und darauf können wir uns verlassen, selbst wenn wir es nicht sehen und selbst wenn wir es nicht verstehen und auch wenn wir nicht den Eindruck haben im Gespräch. Aber wir können uns darauf verlassen, dass der Geist uns dahin leitet, die Sehnsüchte und die Bedürfnisse und Wünsche des Herzens des Gegenübers anzusprechen. Auch wenn wir es nicht mal erkannt haben. Aber das setzt von uns die Bereitschaft voraus, sich dahingehend zu investieren. In Gott und in den Menschen. Und das ist eine sehr persönliche und sehr intensive Sache. Dabei ist es wichtig, den Gegenüber richtig zu kennen. Und nicht einfach nur ein bisschen zu kennen, sondern wirklich kennenzulernen. Und darüber werden wir nächstes Mal, also in 2 Wochen, ein bisschen mehr reden. Aber es ist nicht nur das persönliche Kennenlernen wichtig, sondern auch das Investieren in die dahinterliegenden Weltbilder. Und das mag jetzt sehr philosophisch klingen anfangs, aber es ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Paulus trat in Athen ganz anders auf als in Rom. In Athen greift Paulus das religiös-philosophische Denken auf, um zu verkündigen. In Rom appelliert er an den kulturell-gesellschaftlichen Zusammenhang, um über Jesus zu reden. Er schreibt in unserer Bibelstelle, er ist den Juden wie ein Jude geworden, denen ohne Gesetz wie ohne Gesetz, denen mit Gesetz wie mit Gesetz und so weiter. Und auch vorletzte Woche hat Simon uns gezeigt, dass Johannes die Philosophie der Menschen damals aufgegriffen hat, um den Brief zu schreiben, den ersten Johannesbrief. Und wenn man tiefer gräbt, dann kommt man darauf, dass da noch sehr viel jüdisch-religiös-philosophisches auch dahinter steckt. Wir müssen uns mit dem Weltbild um uns herum befassen. Und das ist nicht so wenig Arbeit, denn es gibt sehr viele verschiedene Zugänge, so unterschiedlich wie auch in der Bibel vermittelt. Die einen, und das sind vielleicht die häufigsten um uns herum, haben einen eher katholischen Zugang zum heiligen Denken. Diesen können wir biblisch womöglich mit der Notwendigkeit eines Gottes und nur seiner Anbetung begegnen. Andere haben eher das Engeldenken oder den esoterischen Engelglauben. Mit solchen können wir biblisch darüber reden, dass Jesus selbst sich unter die Engel erniedrigt hat, um uns über sie zu erhöhen in seiner Rettung. Oder Menschen haben einen esoterischen, universellen Zugang zum Leben. Dann kann man mit ihnen über die unsichtbare Welt ins Sprechen kommen. Manche sind postmodern unterwegs und glauben nicht an eine Wahrheit. Ihnen kann man mit den Weisheiten Salomos die Notwendigkeit einer einzigen Wahrheit vermitteln. Wieder andere sind atheistisch und evolutionistisch orientiert und mit ihnen kann man anhand von Römer über den Gottesbeweis der Schöpfung sprechen. Es gibt solche, die sich als Christen bekennen, jedoch alles vage halten und sich nicht festlegen wollen. Solche kann man mit Sprüche 8 auf die Wahrheit hinweisen und anhand der Evangelien und der Briefe die Notwendigkeit eines klaren Bekenntnisses auch festmachen. Es gibt auch Menschen, die aus einem anderen Religionshintergrund entstammen. Mit ihnen kann man zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte beginnen und die Herkunft der Sünde in den Menschen erarbeiten. Es gibt Personen, die suchen die Wahrheit in den Sternen. Diesen kann man über die Psalmen, die Anbetung des Schöpfers und die Herrlichkeit des Universums durch den Schöpfer näher bringen oder vielleicht auch anhand des Sterns von Bethlehem ins Gespräch kommen. Manche sind in ihrem Leid und in ihrer persönlichen tragischen Geschichte verstrickt und kommen nicht raus. Solchen Menschen kann man die Verheißungen Gottes zeigen und die Hoffnung darlegen, die in Jesus zu finden ist. Andere wollen sich nur des Lebens erfreuen und ihnen ist alles wurscht. Für sie ist vielleicht Prediger wertvoll, der sie auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Oder auch zu zeigen, dass in Jesus Christus eine viel tiefere Freude zu finden ist. Und so weiter. Das sind ein paar Beispiele, wie man von der Bibel her mit verschiedenen Weltbildern sprechen kann. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Wir müssen nicht philosophieren und die Definitionen dahinter begreifen, aber wir müssen uns bemühen, zu verstehen, wie der Mensch denkt. Für jedes Herzensanliegen und für jedes Weltbild gibt es einen biblischen Zugang, eine Möglichkeit, mit der Bibel zu konfrontieren. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Jeden Menschen kann man mit der Bibel ansprechen, denn sie ist das Wort Gottes. Sogar den Satanisten, wenn Gott es so führt. Die Kraft der guten Nachricht liegt in Christus und in seinem Wort, in ihm. Gottes Wort ist Wahrheit. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Paulus war sicherlich ein unglaublich intelligenter Mensch. Man merkt es, wenn man seine Briefe liest und auch wie gebildet er war. Aber was sagt er? Er ist nicht mit Überredungskunst gekommen. Er hat nicht versucht, die Menschen zu führen im Gespräch oder ihnen darzulegen, wie falsch sie liegen, sondern er ist mit der Torheit des Kreuzes gekommen und nichts anderes als Christus allein. Und wo finden wir Christus? In der Schrift, im Gebet, in der Gemeinschaft. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich mich investiere. Das bedeutet nicht zuerst Investitionen in die Freude, Freunde durch Zeit, Kraft, Hingabe und Freundschaft. Das kommt alles und das soll auch dazu gehören. Aber zuallererst bedeutet es eine Investition, eine intensive und gottesfürchtige, in den, den wir überhaupt verkündigen, nämlich Jesus Christus, unseren Gott und Retter. Denn nur aus ihm schöpfen wir unsere Kraft, die wir zum Leben brauchen. Und ohne ihn dämpfen wir den Geist. Und wenn wir ihn nicht kennen, können wir ihn nicht in seiner Fülle verkündigen. Ohne Grundlage der Bibel kein Jesus. Denn Jesus ist das Wort. Außerdem bedeutet Investition in meine Freunde auch die Investition in ihre Weltbilder und in ihre Sehnsüchte, in das, was ihre Herzen ausmacht. Um die Leute mit der Schrift dort abzuholen, wo sie stehen. Und nicht dort, wo wir sie gerne hätten. Unser Leitvers heute ist, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Und danach schreibt Paulus, der letzte Vers, Vers 23, dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Lasst auch uns durch Gottesfurcht und Gehorsam und die richtige Investition am Evangelium teilhaben. Amen. Es ist jetzt Möglichkeit, laut oder leise darüber zu beten. Die Folie bleibt oben und auch darüber nachzudenken.